Ich möchte mit euch zusammen den nächsten Jüngerschaftskurs aus dem Markus-Evangelium durchgehen. Manchmal denke ich mir, ja, bin ich überhaupt ein Jünger Jesu? Bin ich überhaupt ein? Und dann mache ich die Markus-Checkliste und dann sage ich, naja, ich bin vielleicht fromm, aber ob ich ein Jünger bin, das ist die ganz große Frage. Und deswegen so in der Vorbereitung habe ich gedacht, oh Mann, Paul, warum predigst du das? Das müsstest du eigentlich nur für dich mal verinnerlichen. Und dann habe ich nochmal meine ganz alte Elberfelder Bibel rausgenommen. Die liegt schon lange bei mir im Schrank, weil ich immer mit dem Computer, mit der Bibel arbeite. Und dann schlage ich da mal auf zu den Texten des Markus-Evangeliums und dann stelle ich fest, Mann, was hat mir Gott denn schon mal alles gezeigt, was ich da alles neben notiert habe. Ich bin richtig blass geworden, wie heilig ich mal war. Welche Erkenntnis. Und noch viel schlimmer, was mich dann erreichte, wie viel ich wieder vergessen habe. Was da alles so neben als Notiz stand, ehrlich. Und da dachte ich, ja, das ist wie mit den Jesus-Tagen. Ich weiß noch, wie der Jesusmarsch 1992 damals vom Alexanderplatz durchs Brandenburger Tor gegangen ist. Wer war dabei? Erster Jesusmarsch. Hey, das war doch genial, durchs Brandenburger Tor zu gehen. Wa? Das war ein Ding, da war heiliger Schauer da. Wa? Wir als Befreite, der Herr hat die Mauer weggenommen, jetzt kommen wir. Da dachte ich, was ist alles geraubt worden über die Zeit? Und ich muss ganz neu lernen, was es heißt, ein Jünger Jesu zu sein. Und deswegen ist dieser Jüngerschaftskurs von Markus für mich persönlich so wichtig. Und ich danke euch, dass ich darüber predigen darf. Ich schaue noch mal wenige Tage zurück. Heißt, heute möchte ich die Jesus-Tage in Genezareth mit euch mal ansehen. Nicht Gethsemane, sondern Genezareth. Und ich möchte mit euch zurückgucken nochmal auf die Brotvermehrung, die ja wenige Verse vorher beschrieben wurde. Was mich da so bewegt hat, dass Jesus tief in seinem Herzen innerlich bewegt wurde. Dass er sah, wie Schafe ohne einen Hirten waren, die Leute. Und dann dachte ich, das habe ich oft vergessen in der Jüngerschaftsausbildung. Jesus leidet um die Situation in dieser Stadt. Jesus leidet über die Situation in den Gemeinden. Und dann steht ja drin, weil er so berührt war, setzte er sich dahin oder er lehrte vieles. Und manchmal würde ich das gerne gehört haben, was er gelehrt hat, aber dann sagt er, dann liest doch mal das Markus-Evangelium. Und das Interessante ist, ich glaube, Jesus hat dann nicht gelehrt bei der Speisung der 5000 über 635 Gebote, die man einzuhalten hatte. Ich glaube auch nicht, dass er gesagt hat, du musst wie ein Pharisäer leben, dich ständig kontrollieren, ob du irgendwas falsch machst. Ich glaube, er hat die Sehnsucht gelehrt, wie sehr der Vater uns lieb hat. Die Sehnsucht nach der Gemeinschaft. Vielleicht hat er gelehrt, selig sind die, Punkt, 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 Punkt. Vielleicht hat er von der Neugeburt geredet, von der Ermutigung zur Umkehr. Vielleicht hat er darüber gelehrt, dass man sich nicht so viel sorgen sollte, dass das Erfolgsstreben nicht so wichtig ist, dass man nicht nach Macht streben sollte. Er hat ja lange gelehrt, er wird von einem Thema zum anderen gegangen sein, ohne dass er immer wieder die Gebote hervorgeholt hat, sondern sagt, versteht doch, ihr braucht nicht Macht ausüben, ihr seid Geliebte und geliebte Leute, die üben Macht aus. Es gibt so ein altes Lied, das heißt, alles strebt nach der Macht und wer glaubt, wird verlacht. Kommt mir immer wieder, wenn ich über diese Dinge nachdenke. Er hat auch nicht darüber geredet, dass man, nee, ich glaube, er hat vielleicht darüber gesprochen, wie man eine Kapitalflucht anstellen kann, dass man nicht mehr vom Geld bestimmt wird. Weil Verbote nützen in der Regel gar nichts, wenn wir nicht anfangen umzudenken. umdenken. Das heißt Buße tun. Und dann geht er mit seinen Jüngern aufs Schiff. Und das hatten wir das letzte Mal angesehen. Und dann kommt der Wind und Jesus geht übers Wasser. Und sie geraten in Ekstase, weil sie auf einmal sehen, ah, da geht ein Gespenst, so haben sie gedacht. Dabei war es der Herr Jesus. Und Jesus sagt, Mann, euer Herz ist erstarrt. Und hier habe ich öfters drüber nachgedacht, mein Herz ist so erstarrt. Ich bin so in das Gewöhnlichkeitsprinzip übergegangen. Und ich denke, ich muss wieder ganz neu lernen, Herr Jesus, wie komme ich wieder dichter an dein Herz, damit der Fokus verschoben wird von der normalen Routine als Christsein zu der Lebendigkeit. Herr Jesus, lehr mich, was es heißt, Jünger zu sein. Nicht Jünger zu werden, sondern Jünger zu sein. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Und prüfe mich und erkenne mich, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Und dann nimmt er seine Jünger und fährt, ach, vielleicht zeige ich das nochmal ganz kurz her. Er fährt ja mit ihnen über den See, 6 bis 8 Kilometer, die Jesus dann zu Fuß hinter ihnen hergegangen ist. Und dann gehen sie von dort nach Genezareth, in die Gegend jedenfalls. Und das lesen wir jetzt, was dort dann passierte. Und bei diesem Text will ich mit euch ein bisschen innehalten. Und als sie hinübergefahren waren, Markus 6, Vers 53 bis 56, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken aus den Betten hierhin und dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo auch immer er in Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Hammermäßig, nicht? Wir würden jetzt ganz schnell ausspringen, wenn wir wirklich wüssten, Jesus ist hier, und würden aus den umliegenden Krankenhäusern die Kranken hertragen. Und würden die hier hinlegen und jeder, der die Quaste berührte, der würde, ach, das wären ja Dinge, aber das ist Jüngerschaftsausbildung und ich möchte mit euch da ein Stückchen hingehen. Hier hatte ich schon, glaube ich, gesagt, wo es hinging, das hatten wir schon. Die Jesus-Tage in Genezareth möchte ich mit euch ausdenken. Das Erste, was mir aufgefallen ist, die Menschen kommen ungefragt und ohne Einladungszettel. Ich habe ja immer wieder gesagt, ich studiere in der letzten Zeit ganz viel die Erweckungsgeschichten. Und ein Zeichen der Erweckungsgeschichte ist, dass die Leute ungefragt kommen. Die sind auf einmal im Gottesdienst. Die kommen ungefragt. Kannst du dir das vorstellen, ohne dass wir hier die Nachbarschaft mit Handzetteln, kommen Sie mal zum Musical, kommen Sie mal zum Hoffest, die stehen auf einmal in der Tür und du bist absolut leichenblass und sagst, was wollen die denn auf einmal hier? Ich glaube, wenn es sich rumspricht, dass Jesus hier ist, dass Jesus in unserer Mitte ist, die Leute werden kommen. Das Zweite, was passierte, wie bei der Einladung, wie bei der Speisung von den 5000, sie erkennen Jesus. Es steht ja nicht geschrieben, plötzlich entdeckten sie, die 12 Jünger waren da, weil das war ja ihre Heimatgegend. Da war ja Petrus, Philippus und so weiter, die waren ja in dieser Gegend geboren. Die kamen ja nach Hause, die hatten ja vielleicht noch ein Familienfest, sondern die Menschen erkennen, Jesus ist da. Jesus ist da. Und sie kommen mit ihren gesamten Nöten. Was für ein Ding. Ohne dass ich bekannt gemacht habe, Jesus heilt, kommt mal vorbei. Sie kommen einfach, weil sie sagen, wenn ich heil werden kann, dann nur im Gottesdienst in der Begegnungskirche. Sie bringen die Kranken, sie haben plötzlich keine Menschenfurcht mehr. Hochinteressant, nicht? Ich habe gedacht, okay, ihr lest die Bibel, ich will euch mit diesem Mann nochmal bekannt machen. Die Frommen unter uns haben die Biografie von ihm sicher gelesen. Johann Christoph Blumhardt. Er ist relativ arm groß geworden im Stuttgarter Raum, ich glaube sogar in Stuttgart selbst. Sohn eines Bäckers. Aber die Kindheit war geprägt, weil die Eltern das Reich Gottes erwartet haben. Der schwäbische Pietismus, ja, so würden die ja sagen, Pietismus. Sie hatten die Erwartung, Jesus kommt. Jesus kommt vorbei und baut sein Reich wieder auf. In diesem Sinne ist er groß geworden und bekommt dann, weil er in der Schule so gut war, ein Stipendium und wird dann schließlich Pfarrer. Die ganzen Stationen will ich nicht mit euch durchgehen, aber er wurde schließlich in Möttlingen in der Nähe von Bad Liebenzell Pfarrer. Er heiratete dort Doris Köllner von seinem Missionsfreund und es wurde sein Sohn Christoph Friedrich Blumhardt geboren, der später bei den Sozialgesetzgebungen in der SPD aufgestiegen ist. Hochinteressant, was dann so passiert in der Folge. Aber ich möchte für diesen Pastor noch ein bisschen reden. Weil hier bin ich in der Jüngerschaftsschule. Er hatte in seiner Gemeinde eine ziemlich obskure Person. Gottliebin Ditus hieß diese junge Frau. Die litt unter unerklärlichen Krankheiten und zwischendurch hatten die auch richtig dämonische Erscheinungen, weil aus dem Mund dieser Frau kamen Flüche und in einer anderen Sprache kamen Dinge raus. Es war grausig ohne Ende und was die Frau machte, die kam immer in den Gottesdienst. Die hat den Gottesdienst gestört, bei uns längere Zeit nicht mehr so vorgekommen, vor einiger Zeit noch mal ganz hinten hat jemand ein bisschen gestört im Gottesdienst. Ich dachte, was sind wir alle normal geworden, anscheinend gibt es hier keine Dämonen mehr. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. 2 Jahre lang betet dieser Pastor regelmäßig für diese Frau. Im ganzen Dorf war diese Frau bekannt und es war bekannt, dass dieser Pastor nicht aufgab, immer wieder für die Frau zu beten. 2 Jahre lang. Ich weiß nicht, ob du schon mal sowas erlebt hast, dass jemand kommt und in deiner Wohnung ständig rumspinnt und du sagst, okay, ich bete mit dir, du betest, die Person geht, aber sie ändert sich nicht. Und was dieser Mann gesagt hat, er hat gesagt, es steht geschrieben, der Herr ist Sieger über die dämonische Welt und über die Krankheit, so steht es geschrieben, also muss das auch umsetzbar sein. Das war gegen jegliche Lehre der damaligen Zeit in der württembergischen Kirche. Da war die Aufklärung ganz oben. Er war schon ganz komisch, weil er aus dem Pietismus kam, hat man schon gesagt, er ist ein bisschen komisch, aber er hat nicht nachgelassen. Er hat gesagt, ich bete weiter, ich bete weiter, ich bete weiter, ich bete weiter. Ihr, die ihr betet und fast schon müde geworden seid, wir müssen dranbleiben. Birol, wir müssen dranbleiben als Älteste, dass wir uns nach wie vor jeden Dienstag hier um 19 Uhr treffen und beten, dass die Freiheit durchbricht. Es steht geschrieben, wer treu ist, wer aufrichtig ist, dem lässt es Gott gelingen. Ich möchte uns neu Mut machen, wenn wir das sehen wollen, was wir hier lesen von Genezareth, dann muss das auch umsetzbar sein in unserer Zeit. Und mal ganz abgesehen davon, ich bin eine faule Socke, was das Beten angeht. Ich brauche die Ermutigung. Ich brauche das, dass ich weiß, wenn ich am Dienstag nicht komme, Birol sagt, wo bleibt denn der Pastor wieder? Große Reden am Sonntag schwingen können viele, aber wo ist er denn? Wenn es darum geht, im Hintergrund wirklich stille zu werden und zu beten, wo sind die Beter, die regelmäßig kommen? Ich glaube, wir brauchen das wieder, dass wir uns ganz bestimmte Zeiten vornehmen. Wenn du so eine faule Socke bist wie ich auch, dann brauchst du jemand, der sagt, okay, ich rufe dich morgen um 6 Uhr an. Nee, da schlafe ich noch. Dann sagst du, ja, das weiß ich, aber deswegen sollst du aufstehen und mit mir eine halbe Stunde beten. Ja, ich kann nicht eine halbe Stunde beten, nach 3 Mal Halleluja werde ich müde. Ja, dann betest du eine halbe Stunde in Zungen. Oder du bist nur mal eine halbe Stunde schweigend vor dem Herrn Jesus. Wenn wir wirklich eine andere Dimension wollen, von der wir jetzt hier reden, von der wir unterwegs sind, dann brauchen wir das, dass wir wieder Gottes Angesicht suchen und erwarten, dass das Reich Gottes sich hier unter uns breit macht. Sonst sind wir nur auf 0815 unterwegs. Das geht vielleicht auch damit einigermaßen in den Himmel. Aber wir werden nicht sehen, was wir lesen hier jetzt, was in Genezareth passiert ist. 2 Jahre lang hat dieser Pastor sich durch nichts entmutigen lassen, sondern er hat weiter gebetet. Es war absolut unüblich. Er hatte keinen Kursus, wie man Dämonen austreibt. Er hatte keinen Kursus, wie man Kranke heilt. Er lebte in einer anderen Dimension. Aber er hat gesagt, es steht geschrieben, deswegen werde ich. Und dann Weihnachten. Jetzt muss ich die Jahreszahl gucken, habe ich mir extra aufgeschrieben. Kannst du übrigens alles bei Wikipedia nachlesen. Da steht dort alles beschrieben. Weihnachten 1843 fährt dieser Dämon mit einem lauten Schrei aus, das man im ganzen Dorf gehört hat. Und zwar mit dem Wort, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Das war schön für die Gottliebin Titus. Die war befreit. Von Stund an war sie geheilt. Von Stund an war der Dämon raus. Das war wunderbar. Aber was dann passierte, ist für mich eigentlich dieses Ding, wo ich eigentlich mit euch hin möchte. Am 8. Januar, das war also kurze Zeit nach Weihnachten, Neujahrsgottesdienst war gerade gefeiert, 1844, kommen ungefragt 4 Personen zu ihm in den Gottesdienst, oder jetzt muss ich gucken, zu ihm persönlich, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, muss ich nachlesen. 4 Gläubige aus der Gemeinde, 4 Gläubige aus der Gemeinde, ja, ehrlich, die kommen zu ihm und sagen, wir müssen beichten. Der hat also nicht in der Neujahrspredigt gesagt, ihr Otterngezücht, so kommt er in die Hölle, wenn ihr nicht umkehrt. Wäre mal eine interessante Predigt. Das Gericht Gottes ist über euch. Das hat er nicht gepredigt, sondern die kommen ungefragt. 4 Leute aus dem Dorf, aus seiner Gemeinde. Am 27. Januar waren es 16, am 30. 35, dann 67, dann 156, dann 246. Die alle kamen und sahen, hey, ich komme regelmäßig in Gottesdienst, aber bei mir muss ich was verändern. Ich glaube, wenn wir wirklich verstehen würden, dass Jesus heute hier ist, ich glaube, wir würden uns schämen über manche Gedanken, über manche Sorgen, über manche Sünden, die wir getan haben. Wir würden vor Ehrfurcht vor ihm stehen. In seiner Gegenwart werden Dinge anders. Nachdem die Dämonen raus waren bei dieser Frau, brach sich eine Welle breit. Plötzlich strömten Auswärtige zuhauf hin. Zu Pfingsten zählte man 2000 Abreisende, die gekommen waren. Das wirkt bis heute nach. Bis heute nach, wenn du nach Bad Liebenzell gehst, ich glaube, die Liebenzeller Mission lebt heute noch von dem, was damals an Befreiung gekommen ist. Für mich einer der größten dynamischsten Bewegungen in der geistlichen Szenerie in Deutschland. Sehr interessant, nicht? In dieser Zeit geschahen ganz viele Heilungen, einfach so. Er kriegte Stress mit der Kirche und sagt, das geht gar nicht so, dass er das so machen sollte, das ist alles nicht so. Er wurde angefeindet, aber Gott gab ihm dann auch noch ins Herz, dass er, weil das Reich Gottes sich ausbreitet, auch soziale Dienste hervorbringen sollte. Und er gründet sofort noch 1844 einen Kindergarten und die Gottliebin Titus setzte er als erste Kindergärtnerin ein. Überleg mal, da wird jemand frei, von neuem geboren und wir sagen, naja, jetzt kommen wir erst so und so und so und so. Die Befreiung war so radikal, dass sie als Kindergärtnerin eingesetzt werden sollte. Als die Hungersnot ausbrach, wenige Zeit später, die Hungerjahre, baute er Suppenküchen auf und gründete einen Wohltätigkeitsverein mit einer Viehverleihkasse, was immer das auch ist, müssten wir jetzt mal nachrecherchieren. 1852 zog die Familie nach Bad Boll. Er kaufte dort ein Kurhaus, das bis heute existiert. Und dann kamen Kranke, mühselig und Beladene, und er diente ihnen bis an sein Lebensende. Sein Sohn hat diese Arbeit später fortgesetzt. Sein Sohn hatte die Erwartung, dass Reich Gottes kommt. Er war ein großer Bußprediger im ganzen Schwabenland. Und eines Tages kam das Gerücht, jetzt würde er Sozialist sein, er wäre in die SPD eingetreten. Das Gerücht, sagt er, finde ja hochinteressant, aber er hat sich so daran geärgert, dass er in die SPD eingetreten ist. Ganz viele Ultrafromme haben sich von ihm verabschiedet, aber er hat gesagt, das Reich Gottes kommt hervor und wir müssen gucken, dass wir auch was Soziales tun im Reich Gottes, und das kann ich mit politischen Aktivitäten auch tun. Und er war für die Sozialgesetzgebung nachher, genau wie Bodel Schwing, einer der federführenden Leute. Ist interessant, ne? Wenn das wirklich durchbricht, dass wir glauben, dass Gott wunderbare Dinge tut, dass sein Wort noch wahr ist, bitte, bitte jetzt nicht als Druck, sondern dass wir wieder neu ermutigt werden, im Gebet sein Angesicht zu suchen und sagen, Herr, streck doch noch mal deine Hand aus, dass Leute ungefragt hier hereinkommen. Dass Heilungen geschehen, nicht nur, dass ich mich besser fühle, wenn ich aus dem Gottesdienst gehe, sondern dass dein Name dadurch erhoben wird und du heilig, heilig, heilig genannt wirst. Was wäre das? Der ein oder andere wird sagen, ich bete schon so lange dafür und dafür und dafür. Ich glaube, wenn Blumhardt 2 Jahre beten musste und nicht aufgegeben hat und gesagt, es steht geschrieben, der Herr streckt seine Hände aus, es steht geschrieben, er befreit, es steht geschrieben, er heilt, es steht geschrieben, er errettet, dann will ich dran glauben, dass es passiert. Und ich will nicht aufhören, ihm Ruhe zu lassen, bis er seine Hand ausstreckt. Versteht ihr, ich bin momentan nach wie vor Nachrichten geprägt. Ich denke, wo mag das hingehen, wenn der Brexit kommt? Wo mag das hingehen, wenn das mit dem Trump so weitergeht? Wie mag das hingehen, wenn die Rechten hier in Deutschland noch so hochkommen und die Linken, wenn es auf einmal Gelbwesten gibt, weil die gegen die ganzen Autoverbote auf die Straße gehen? Wenn? Was wäre, wenn der Herr seine Hand ausstrecken würde? Oh, Herr Jesus, das wäre ein Hammer. Ich glaube, dann liest du viel weniger Zeitung und siehst viel weniger Fernsehen. Du lässt dich viel weniger betrügen. Es ist sehr interessant. 100-mal googeln nach einem Wort verbrauchst du genauso viel Energie wie für ein Hemd bügeln. Und die ganzen Streaming-Dienste, die wir so haben, wenn du dir was anguckst über Internet und so weiter, die verbrauchen so viel Energie wie die ganze Luftfahrtindustrie in Deutschland. Jetzt kann ich mich sorgen und sorgen und sorgen, wie geht das mit dem Klima weiter? Da müssen wir uns ein bisschen drüber sorgen, damit wir was tun. Aber ich möchte mich viel mehr dafür sorgen, dass hier Millionen Menschen in dieser Stadt verloren gehen, weil sie nicht mehr wissen, was rechts und links ist. Prägt mich das oder prägt es mich nicht? Ich sage, ach Herr Jesus, ein paar Heilungen mehr im Gottesdienst. Ich sehe unsere Kranken hier und sage, Herr Jesus, ja, dafür will ich weiter beten. Aber will ich sein Angesicht suchen, damit er wieder Ehre bekommt? Jüngerschaftsausbildung, merkt ihr, wie der Herr Jesus zu mir redet? Ich rede ja darüber, was er zu mir sagt. Nicht? Ich sage, Paul, du faule Socke, du musst mal wieder aufstehen. Ändere mal wieder deinen Fokus. Alles ist möglich, dem, der da... Ja, Mahlzeit. Ich gehe mit euch noch einen Schritt weiter. Ne? Ich habe noch mal hier so meinen Talit mitgebracht. Ne? Also wenn ich das jetzt falsch mache, Aaron, du kannst an mir Vergebung üben. Ne? Ich hatte den in der Zeltstadt, auch weil ich über die blutflüssige Frau gesprochen habe, ne? hatte ich den mitgenommen, hatte den umgehangen. Und da haben sie natürlich ein Foto gemacht und jetzt neulich traf ich eine Frau, die sagt, oh, ich habe dich gesehen, du warst mit dem Talit da. Das Foto ist natürlich rumgegangen, ne? Das ist komisch, nicht? Mir wäre lieber gewesen, die hätten die Predigt behalten. Aber hier in diesem Text, so ganz versteckt, steht ja noch drin, die brachten die Kranken überall hin. Und sie baten ihn, nur die Quaste seines Gewandes berühren zu dürfen. Es wäre ja schon ein Ding, wenn wir zum Altenheim rübergehen, jeder, der im Bett liegt, wir würden die stärksten Männer über uns holen und die würden dann mit Tragen hier ankommen, hier lägen die hier. Das wäre wie bei Catherine Kuhlmann, wenn die ganzen Kranken mit den Rollstühlen hier reingeschoben werden. Das wäre so ein Ding. Aber jetzt steht da sowas drin, und sie baten ihn, dass er nur die Quaste seines Gewandes berührte. Im 4. Mose 15, 37 bis 41 steht, und der Herr sprach zu Mose, rede zu den Söhnen Israels, ich sage es jetzt mal zu den Kindern in der Begegnungskirche, und sage ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen sollen für alle ihre künftigen Generationen und dass sie an die Quasten des Zipfels eine Schnur aus violettem Purpur setzen sollen. Und jetzt der Grund, weswegen. Und das soll euch eine Merkquaste werden und ihr sollt sie ansehen und dabei an alle Gebote des Herrn denken und sie tun. Und ihr sollt nicht euren Herzen und euren Augen nachfolgen, wörtlich nachforschen, deren Gelüsten ihr sonst nachhurt. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Das sind also Gedenkquasten an die Größe und an die Güte Gottes. Jetzt gehe ich mal durch die Reihen und guck mal, wer ein Kreuz umhängen hat. Ihr Heiden. Nein, du hast eins. Das ist eine Gedenkquaste, was der Herr für dich getan hat. Und ich glaube, manchmal brauchen wir das, wie es in der Schrift steht, damit unsere Augen und unser Verstand nicht irgendwie in die Irre gehen. Ich muss unter der Woche erinnert werden, mein Gott hat mich befreit, deswegen werde ich bestimmte Dinge nicht mehr tun. Gelüste kommen und gedankliches Rumhuren geschieht auch. Ich muss mich irgendwo dran festhalten, dass der Herr immer noch Gott ist, dass der Herr immer noch da ist, dass der Herr immer noch stärker ist, dass der Herr größer ist als alle meine Sorgen, größer ist als alle meine Bedenken, größer als alle politischen Wirren, größer als alle Klimakatastrophen. Er ist immer noch größer. Das heißt, ich muss zwischendurch mal dran fassen und sagen, Herr, bist du noch in Kontrolle? Und ich muss dann hören, ja, ich bin noch in Kontrolle, ja, ich bin noch in Kontrolle. Deswegen ist mir dieser Talit auch so wichtig, dass ich dieses Bild habe. Sie sind gekommen und haben nur die Quaste, also das Gebot oder das Gesetz Gottes berührt, weil sie sagen, der Herr heilt immer noch, der Herr mein Heiland. Das ist nicht so wie das Gewand, so wie man den Film dann sieht, so was Mystisches oder eine Reliquie, sondern sie lebten in der Tradition, wenn wir das Wort Gottes wieder annehmen, werden wir gesund. Aber jetzt steht ja in dem Text noch was Wörtliches. Sie wurden geheilt, steht da übersetzt, aber wörtlich müsste man eigentlich lesen, gerettet. Im Griechischen steht das Wort, das will ich jetzt nicht, dass ich nicht falsch ausspreche, davon ist SOS abgeleitet. Das heißt, es ging nicht nur um eine körperliche Heilung, sondern es ging um gerettet werden für Zeit und für Ewigkeit. Ich glaube, wenn der Herr Jesus wirklich hier präsent ist mit seiner ganzen Heiligkeit und Herrlichkeit geht es immer um Errettung, nicht nur um Gesundwerden. Und ich habe gedacht, wie viel von unseren Krankheiten sind sündenbedingt? Ich habe jetzt nochmal hier die Punkte festhalten an dem Wort der Verheißung. Gewissheit, dass das Reich Gottes kommt und dass der Geist ausgegossen wird. Das hat Blumhardt bewegt. Und das erleben die Jünger in der Jüngerschaftsausbildung hier im Moment. Sie sehen, wenn das Gesetz nicht weggetan wird, sondern die Größe Gottes kommt, werden sie heil. Und ich habe mir wirklich überlegt, was es bedeutet, dass wir das oft voneinander trennen. Wenn ich jetzt fragen würde, wer hat irgendeine Krankheit, ihren Zipperlein, kommen wir nach vorne hierher, wir beten, wir legen Hände auf, wir salben mit Öl, wenn wir es dabei haben, wie es in der Schrift steht. Aber ich habe in den seltensten Fällen gefragt, sag mal, wie sieht dein Seelenleben aus? Und ich glaube, noch nicht erlebt, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass jemand gekommen ist und hat gesagt, ich bin krank, aber ich möchte vorher meine Sünden bekennen. Jesus sagt, was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder nimm deine Trage und geh. Und hier liegt ein ganz tiefes Geheimnis drin. Ich glaube, also wenn du älter wirst, sage ich mal, dann kommen ganz bestimmte Zipperlein, sonst willst du nicht in die Ewigkeit. Meine Theorie, kannst du verwerfen. Ich glaube, Krankheiten kommen, aber manche. Und ich bin auch überzeugt, der eine oder andere, der hier ist, der trägt eine Krankheit mit sich rum, weil er bestimmte Sachen nicht vor Gott hingelegt hat und hat sie beiseite tun lassen. Dieses Wunder der Befreiung. Ich gebe euch so ein paar Dinge. Unvergebenheit zieht oft Krankheit nach sich. Sorgen, Bitterkeit zieht Krankheit. Ich glaube, von Kopfschmerzen bis, dass dir die Galle übergeht. Ich glaube, falsche Sorgen kann Kopfschmerzen hervorbringen. Muss nicht zwangsläufig, nicht jeder, der Kopfschmerzen hat, leidet unter der Sünde der Sorgen. Ja? Versteht ihr? Wir meinen immer, Sünden wäre, wenn ich was geklaut habe oder wenn ich gelogen habe. Aber wenn ich meinen Fokus von Jesus wegrege und ständig in Sorgen um die Dinge dieser Welt bin, dann, sage ich mal, habe ich eine Zielverfehlung. Und das nennt die Bibel nun mal Sünde. Wir kontrollieren uns wie die Pharisäer, dass wir alles möglichst richtig machen, dass wir jedes Ding absolut beachten und verkennen dabei, dass wir uns sorgen. Gott sagt, lass doch mal die Sorgen, bin ich für dich oder bin ich gegen dich? Ich glaube, hier müsste ich hier vorne stehen und sagen, Herr Jesus, vergib mir. Ich sorge mich manchmal. Und dann kommt dazu, ich fange mich dann an zu ereifern. Ich glaube, wenn sich Unvergebenheit und Bitterkeit in Hass verkehren, dann haben wir Krieg, Mord, und alles mögliche andere. Und ihr Lieben, wenn wir wirklich nicht eine Erweckung in Deutschland kriegen, wir werden in Kürze Hass auf der Straße haben. Da werden die Rechten und die Linken die Baseballschläge herausholen. Dann sind es nicht die Hooligans. Mein Freund Herbert aus Oranienburg wurde jetzt eingeladen zu einem politischen Meeting, wo alle Politiker der Parteien aus Oranienburg in einem Raum waren. Und er sagte, alle waren gut im Gespräch, bis auf die Fraktion der AfD, die saßen ganz alleine, keiner hat mit ihnen geredet. Dann ist Herbert zu ihnen hingegangen, hat sich an den Tisch gesetzt, hat mit ihnen gesprochen. Ich will das nicht wiederholen, was er ihnen gesagt hat oder so. Er hat nicht alles gut geheißen, was sie machen. Aber wenn mich nicht mehr die Liebe treibt und ich die Möglichkeit sehe, die Gott hat, dann haben wir Krieg. Ich weiß nicht, wie England wieder befriedet werden soll, wie die USA befriedet sollen, wenn Impeachment durchkommt oder nicht. Und ich weiß nicht, wo wir hingehen, wenn das noch mehr rauf und runter geht. Aber ich weiß, ich möchte mich hier daran festhalten. Ich möchte nicht krank werden an Bitterkeit, an Beurteilung. Ich möchte kein Ideologe werden, sondern ich möchte ein Jesusfreund werden, der hingeht, dass sie die Kranken bringen können, ungefragt, ohne Menschenfurcht. Vor längerer Zeit habe ich mal die Heidelberger Interventionsstudie hier vorgestellt. Über 30.000 Leute sind in Deutschland befragt worden mit 15 Punkten, wie man sein Leben verlängern kann und wie man länger gesund bleiben kann. Man muss mehr Sport treiben, man muss die richtigen Körner essen. Also 15 Punkte und unter anderem war das Verhältnis zu Gott eine dieser 15 Fragen. Und man hat festgestellt, du kannst alle 14 Punkte, die alle wichtig waren, von Sport bis Körneressen, ja, Nahrungsergänzung, Mittel, kannst du alle in die Tonne hauen, den absolut größten Einfluss hat, in welchem Verhältnis du zu Gott stehst. Das hat alle 14 anderen Dinge überwogen. 30 Jahre lang hat man das untersucht an über 30.000 Leuten von einem Ungläubigen in der Statistik. Und ich will euch das nochmal rausbringen, um das wirklich klar zu machen, was das heißt, wenn ich mit Gott unterwegs bin oder nicht. Rausgekommen ist, dass wenn ich eine religiöse Einstellung habe, die ganz normal ist, mit der Lebenserwartungsdauer, jetzt kommt das hier hin, und wann die erste schwere Erkrankung auftritt. Man hat also festgestellt, bist du ein Atheist, dann lebst du im Schnitt 73 Jahre alt und mit 64 Jahren kommt die erste schwere Erkrankung, statistisch. Bist du ein neurotischer Atheist, dann stirbst du 10 Jahre früher. Und die erste schwere Krankheit kommt mit 47 Jahren. Wie gesagt, von einem weltlichen Menschen über 30 Jahre, das ist eine Statistik, die anders ist, wie wenn 1000 Leute mal eine Umfrage machen. Bist du kirchlich unterwegs, ohne persönliche Glaubensbeziehung, stirbst du mit 72 im Schnitt. Der das mal so weitergegeben hat, hat dann so gesagt, das ist dann, weil du nur kirchlich bist, tauchst du Heiligabend bei einem kalten Gottesdienst einmal auf und holst dir da den Tod. Und die erste schwere Krankheit kommt mit 61. Wenn du eine gute Gottesdienstbeziehung hast, neurotisch-religiöse, muss man auch noch nehmen, das ist auch, die sterben auch relativ früh. Ist interessanter, oder? Wenn Krankheiten kommen, in die Nähe von Jesus kommen, und jetzt ist es interessant, ach, die Neurotischen, die habe ich noch nicht hier, die habe ich nur bei mir, dann stirbst du mit 64 Jahren. Ja, lebst ein Jahr länger wie ein neurotischer Atheist, aber ist ja nur Statistik. Jetzt kommt, wenn du eine persönliche, emotionale Beziehung zu Gott hast, was das macht. Und das ist mehr wert wie jedes Nahrungsergänzungsmittel, mehr wert wie Fitnessstudio und alle anderen Dinge, die du, eine gute Familie, ein gutes, positives Lebensverständnis, all die anderen 14 Punkte, die will ich jetzt nicht alle aufführen, all die 14 Punkte, die absolut in unserer Gesellschaft ganz hoch oben angesehen werden, kommen mit Abstand nicht daran, was es heißt, wenn du eine emotionale, gute Gottesbeziehung hast. Emotional heißt vom Herzen heraus, nicht neurotisch, sondern wenn Jesus in der Mitte ist und ich komme zu ihm, dann hast du eine Lebenserwartung von 84,7 Jahren. Du lebst im Schnitt 10 Jahre länger auf dieser Erde. Verstehst du? Jetzt kannst du überlegen, ob du neurotisch bist Also sagst, das Gesetz muss ich einhalten. Oder wenn dich wirklich Liebesbeziehung erfüllt. Wenn du die ganze Untersuchung haben willst, ich gebe dir das mit den Fragen. Ich brauche dir immer wieder diese Beispiele, um zu sagen, bin ich ein Jünger Jesu? Und ein Jünger Jesu geht mit Freuden mit ihm unterwegs. Vielleicht stirbt er auch früher am Märtyrertod, das mag ja sein, aber dann ist es eine Beförderung. Nur ich möchte euch gerne dahin bringen, wir müssen es wieder haben, dass wir das Gesetz anfassen. Das heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Deswegen wirst du doch nicht wieder die gleichen Dinge tun, die nur unsinnig und in die Grabesdinge hineinführen. Das bedeutet Erweckung, wenn wirklich Jesus in den Mittelpunkt kommt. Wenn ich sage, Herr Jesus, du, dich will ich ehren in allem drum und dran. Jesus, du bist das Zentrum. Dass ich in den Gottesdienst komme und sage, egal ob jemand jetzt geheilt wird oder nicht, ob der Lobpreis mir passt oder nicht, ob die richtigen Lieder gesungen werden, ob Paul zu lang predigt oder zu kurz, mir ist das egal. Ich komme, ich will mit Jesus in Berührung kommen. Das wäre ein Ding. Wenn du schon 10 Minuten vorher hier bist und sagst, Herr Jesus, ich will das schon mal alles ablegen, damit nachher im Gottesdienst nichts Störendes mehr da ist. Ich lege das mal alles hin, wo ich in der Woche mal wieder komisch gedacht habe. Herr Jesus, ich will deine Nähe spüren. Komm, verherrliche dich hier. Komm mit deinem Geist. Was würde passieren, wenn du jetzt schon in deinem Kalender den nächsten Sonntag angekreuzt hättest und sagst, Herr Jesus, ich bin da, ich habe es feste notiert, um 10 vor 10 bin ich hier, ich schlage auf, nicht nur um Renate und die Tontechnik zu begrüßen, sondern ich bin hier. Verstehst du? Und dann schaue ich an und sage, Paul, was bist du für ein toter Jünger geworden? Dich erreicht gar keine Leidenschaft mehr. Ich will Gottesdienst haben. Ach, einmal ausschlafen, Herr Jesus, sonntags. Nee, Jesus ist da. Versteht ihr? Bitte jetzt nicht, ich mache kein Gesetz, 10 vor 10 hier aufschlagen oder um 10 Uhr hier sein, sondern ich möchte das nur an diesem platten Beispiel klar machen, wie weit ich schon erstarrt bin. Habe ich noch diese Leidenschaft zu sagen, Herr Jesus, Dienstag um 7 bei den Ältesten, ich freue mich schon, mit Birol wieder zusammenzukommen. Ach, und wenn er mal nicht kann, macht auch nichts, Hauptsache Jesus, du bist da. Nichts gegen Birol, aber du bist mir wichtiger. Ja? Verstehst du, Birol, ich nehme dich jetzt gerade dran, aber weil der da sitzt, das ist so, die Leute, die in der Nähe sitzen. Versteht ihr? Wenn du dich treffen würdest mit anderen in der Gemeinde, die sagen, nee, dienstags um 7 kann ich nicht, aber ich komme morgens um 9, ich schließe die Kirche für dich auf. Dann kommt er zu zweit und dann lauft er vielleicht den Gang rauf und runter und kriegt wieder eine Leidenschaft für die Menschen, die draußen sind. Du guckst von dir selbst weg, hörst auf zu klagen, was deine eigenen Probleme sind, sondern kriegst einen Blick nach draußen. Das Einzige, was mich richtig getröstet hat, wie wir in Indien waren, hatte so eine Klinik, so ein Sonderangebot für, ich glaube, 60 Euro konnte man sich komplett durchchecken lassen. Von Blutproben bis Röntgenbild, bis Ultraschall. Ob du krumme Füße hast, ob deine Ohren noch richtig hören, die Zähne haben sie nachgeguckt, die Augen, alles gecheckt innerhalb von einem Dreivierteltag. Und dann kriegst du nachher so eine Mappe mit allen Dingen, die da sind. Ich habe dann kräftig schon mal im Internet geguckt, damit ich die englischen Wörter finden konnte, was sie auf Deutsch heißen. Habe die Blutwerte alle verglichen. Und dann gab es eine Nachbesprechung bei der Ärztin. So, und dann sitzen wir da, das war dann richtig lustig. Sie fragt, ob ich irgendwelche Beschwerden hätte. Ja, sage ich, also ich nehme, weil ich keine Schilddrüse mehr habe, die JS11-Körnchen hier, Thyroxin. Ja. Ich bin Allergiker, ich esse kein Obst, meine Frau haut da noch hinterher und er isst auch kein Gemüse. Daraufhin guckt die meine Blutwerte an. Total verzweifelt. Sagt, was machen Sie denn beruflich? Da sage ich, ich bin Pastor. Ach, sagt sie, dann kommt es von der Seele. Versteht ihr, ich habe dann an die Heidelberger Interventionsstudie gedacht. Ich sage, der Herr war gnädig und die Gebete der Gemeinde werden doch noch erhört. Man kann auch überleben ohne Nahrungsergänzungsmittel. Versteht ihr? Viele Krankheit hängt mit unserer Seele zusammen, dass die gereinigt wird. Und ich glaube, der eine oder andere, der hier sitzt, wenn er wirklich mal Buße tun würde über die Sorgen, die er sich macht, über das ständige negative Denken, wo unsere Gesellschaft noch hingeht, über das Reduzieren der Größe Gottes, dass man sagt, der Islam überrennt uns. Ich sage so lauter so Sachen, die mir so in den Kopf kommen. Ich will da gar nicht jemanden angucken oder so. Ich habe auch keine Sündenliste, die ich jetzt vorlese. Aber ich glaube, ich versuche manchmal alles einzuhalten und an wichtigen Dingen werde ich ständig, gehe ich an seiner Gnade vorbei, indem ich sage, das müssen wir selbst regeln. Ich bekenne mich schuldig und ich muss umdenken lernen. Sonst werde ich getrieben durch das, was in den Medien mir gesagt wird. Ich fange an, mich permanent zu sorgen. Und manche Sorge, die kriegst du nicht so einfach aus deinem Leben raus. Du willst es gerne, aber wirst es nicht los. Dann wird es Zeit, dass man mit dir betet. Dass du zu Jesus hingetragen wirst. Und der Jesus sagt, hey, schön, ich berühre dich. Oder dass du sagst, ich will ganz neu sein Wort wieder anfassen. Gesagt wird, die Sorgen um die Dinge dieser Welt, ja, ihr kennt diese Bibelstelle, ja, die ersticken die Frucht. Das sage ich, ich will ganz neu sein Wort anfassen wie Blumhardt. Vielleicht muss ich auch 2 Jahre noch beten. Ich hoffe, der Herr macht es ein bisschen schneller. Ich will seine Herrlichkeit wieder sehen. Ich möchte wieder ein Freund vom Heiligen Geist werden. Dass ich besser mit ihm fließe und nicht meinen Dickkopf durchsetze. Und ich bin halt so eine faule Socke. Ich meine, Herr, du bist groß genug, mach doch alles alleine. Wozu brauchst du mich? Präge den Spruch, bei mir musst du so immer hinterher arbeiten. Nee, der Herr Jesus möchte mit mir unterwegs sein. Jesus nimmt die Jünger in die Jüngerschaftsschule nach Genezareth. Ich brauche Salbung. Nach Genezareth mit hin. Und sie bringen die Kranken, sie kommen, sie hören ihn nur. Sie laufen zusammen. Was wäre, wenn in 14 Tagen hier auf einmal Leute kämen aus der Gemeinde und sagen, ich will mal Buße tun. Und dann käme noch einer und noch einer und noch einer. Und dann würden wir zu Pfingsten zählen, 2000 Zugereiste, die würden gar nicht mehr hier reinpassen, weil wir schichtweise Gottesdienst feiern müssen, weil Jesus hier ist. Und weil sie ganz neu nur die Quaste, nur das Wort Gottes wieder anfassen wollen. Ich hoffe, ich habe euer Herz nicht beschwert, sondern euch in den Jüngerschaftskurs hineingenommen. Jünger Jesu fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Und alles ist gesagt. Ich würde gern mit uns beten. Hey Jesus, hier sind wir als verkorkste Jünger. Du hast uns gerettet und trotzdem hängen wir in Sorgen fest. Hey Jesus, ich möchte hinein beten für die, die unter uns schuldig geworden sind, weil sie sich ständig zersorgen. Dass du hier Freiheit schenkst. Ich möchte für die beten, die über all den Schwierigkeiten im Leben bitter geworden sind, wo die Freude geraubt worden ist, dass sie heute umkehren können, dass sie gesund werden können, wo sich Hartherzigkeit breit gemacht hat, wo der Kapitalismus uns regiert und dieses Jagen nach Macht und Einfluss und Ansehen uns kaputt. Herr Jesus, ich möchte kommen und dich bitten, dass du vergibst, wo ich eigentlich Gottesdienst immer so verstanden habe, dass es den Menschen gut geht, aber dich nicht gefragt hat, ob es dich wirklich berührt hat. Herr Jesus, heute am Sonntag fällt es mir leicht zu sagen, hilf mir, dass sich das ändert. Ich will wieder ganz neu die Quaste, die Erinnerung hervorholen und will mich daran festhalten. Ich bete das für die Gemeinde, dass wir nicht müde werden, dein Angesicht zu suchen, um zu fragen, was willst du, dass ich tue? Und dann schenke uns dieses gehorsame Herz. Ich bete um Segen für die Begegnungskirche. Ich bete um Segen für unsere Gäste, die da sind. Dass sich deine Kraftwirkung lagert, dass wir dich in der Mitte wieder begrüßen und dass dann alle Dinge wieder möglich werden, von denen wir gelesen haben. Dass wir ermutigt werden, Kranke mitzubringen, weil sie geheilt werden können. Dass wir die Umgebung wieder ermutigen können, dein Wort zu lesen, dein Wort zu leben, umzudenken. Nochmal möchte ich beten, dass du mir ein weiches Herz wieder gibst, das eingefroren ist über den Geschäftigkeiten des Alltags. Tut's leid, dass wir nur noch funktionieren. Aber ich möchte in die Jüngerschaftsschule ganz neu eintreten und sagen, Herr, komm, wenn du mir gnädig bist, gebrauche mich nach dem Maß deines Reichtums. Und ich möchte mit der gesamten Gemeinde kommen und sagen, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.